Tresor getragen?
Der Frühling kam, und Ex-König Varens konnte sich noch immer nicht daran gewöhnen, untot zu sein. Mit unerbittlicher Entschlossenheit durchstreifte er das Schloss und suchte nach einer Möglichkeit, sich aus den erbarmungslosen Fesseln der alten Steine zu befreien. Er versuchte auch, den anderen Geistern aus dem Weg zu gehen. Champet mochte ein wenig lästig sein, aber ansonsten gab es nichts an ihm auszusetzen. Doch Varens war zurückgewichen, als er zum ersten Mal den Zwillingen begegnete. Hand in Hand schritten sie durch die mitternächtlichen Flure. Zwei kleine Phantome, die an ein Verbrechen erinnerten, das noch tragischer sein mochte als die üblichen königsmörderischen Unannehmlichkeiten. Und dann der troglodytische Wanderer, ein bereits ziemlich verblasster Affenmensch, der einen aus Pelz bestehenden Lendenschurz trug und offenbar nur deshalb im Schloss spukte, weil man es auf seinem Grabhügel errichtet hatte. Aus unerfindlichen Gründen raste manchmal ein Streitwagen mit schreienden Frauen durch die Wäscherei. Und was die Küche betraf, trotz der Hinweise Champets gab Varens eines Tages der Versuchung nach, folgte den appetitanregenden Düften und betrat den großen, heißen und kuppelförmigen Raum, der als Küche und Schlachthof diente. Komische Sache. Seit seiner Kindheit hatte er diesen Ort nicht mehr aufgesucht. Küchen und Könige schienen sich nur schlecht miteinander zu vertragen. In der saalartigen Kammer wimmelte es von Geistern. Aber es handelte sich nicht um Menschen. Man konnte sie nicht einmal als protomenschlich bezeichnen. Varens sah Hirsche, Ochsen, Hasen, Fasane, Rebhühner, Schafe und Schweine. Er bemerkte sogar einige klecksige Dinge, die auf unangenehme Weise an Austern erinnerten. Die Geister waren so dicht gepackt, dass sie miteinander verschmolzen und die Küche in einen stummen, wirren Albtraum aus Zähnen, Fellen und Hörnern verwandelten, vage, dunstig und verschwommen. Einige bemerkten Varens, und er vernahm leises Blöken und Grunzen, das aus weiter Ferne zu kommen schien, irgendwie schrill und zornig klang. Der Koch und seine Helfer wanderten unbekümmert durch das Getränke und stellten vegetarische Würstchen her. Varens beobachtete das lautlose Geschehen eine halbe Minute lang, und dann floh er. Einmal mehr bedauerte er, keinen Magen zu haben. Mehr denn je wünschte er sich einen, um sich einen Finger in den Hals zu stecken, 40 Jahre tief, um alles zu erbrechen, was er jemals gegessen hatte. Er hoffte, in den Ställen Trost zu finden, wo seine geliebten Jagdhunde äußerst kummervoll winselten und an der Tür kratzten, weil sie seine unsichtbare Gegenwart spürten. Jetzt spukte er, wie sehr er dieses Wort hasste, in der langen Galerie, wo ihn die Porträts längst toter Könige aus den staubigen Schatten anstarrten. Er wäre durchaus bereit gewesen, ihnen freundschaftliche Gefühle entgegenzubringen, wenn er nicht ihr ständiges Brabbeln in verschiedenen Teilen des Schlosses gehört hätte. Varens beschloss, im Tod zwei Ziele anzustreben. Erstens, er wollte das Schloss verlassen und nach seinem Sohn suchen. Zweitens, er ersehnte eine Möglichkeit, am Herzog Rache zu nehmen, aber nicht, indem er ihn tötete, falls das überhaupt möglich war. Die Vorstellung, eine Ewigkeit in der Gesellschaft jenes kichernden Idioten zu verbringen, verlieh dem Tod völlig neues Entsetzen. Er saß unter einem Gemälde der Königin Bemri, 670 bis 722, an deren recht strenger Wohlgestalt er vielleicht sogar Gefallen gefunden hätte, wenn er nicht zugegen gewesen wäre, als sie an diesem Morgen durch eine Mauer wanderte. Varens vermied es, durch Wände zu gehen. Ein Mann hatte schließlich seine Würde. Nach einer Weile spürte er einen Blick auf sich ruhen. Er drehte den Kopf. In der nahen Tür hockte eine Katze, beobachtete ihn und blinzelte langsam. Sie war grau gefleckt und ziemlich dick. Nein, nicht dick, sondern groß. In ihrem Leib zeigten sich so viele Narben, dass sie wie eine pelzbesetzte Faust aussah. Die Ohren präsentierten sich als zwei durchlöcherte Stummel. Und träge Bosheit glühte im einen gelben Auge. Der Schwanz zuckte einige Fragezeichen. Grebo hatte gehört, dass sich Lady Falmet eine kleine weiße Katze hielt, und daraufhin entschied er sofort, ihr seine Aufwartung zu machen. Varens sah nun zum ersten Mal ein Tier mit so viel eingebauter Gemeinheit. Er leistete keinen Widerstand, als der Kater näher kam, wie ein Wasserfall schnurrte und versuchte, sich an seinem Bein zu reiben.
»Nun, nun«, sagte der König unbestimmt.
Er bückte sich, um Gribo hinter den beiden fransigen Höckern auf dem Kopf zu kraulen. Er empfand es als Erleichterung, dass ihn nicht nur Geister sehen konnten, und er zweifelte kaum daran, dass er in Gribo einen höchst ungewöhnlichen Kater erkennen durfte. Die meisten Katzen im Schloss waren entweder verhätschelte Schoßtiere oder ängstliche Pelzbündel, die sich dauernd irgendwo verkrochen. Hinzu kamen die Stammgäste der Ställe, die für gewöhnlich den Nagetieren ähnelten, von denen sie lebten. Diese Katze war eindeutig ihr eigener Herr. Natürlich erwecken alle Katzen diesen Eindruck, aber im Gegensatz zu der geistlosen Selbstversenkung, die man bei ihnen als Hinweis auf verborgene Weisheit interpretierte, strahlte Gribo echte Intelligenz aus. Außerdem haftete ihm ein Geruch an, der Wände einstürzen lassen konnte und bei toten Füchsen zu Stirnhöhlenvereiterungen führte. Nur ganz bestimmte Personen hielten sich derartige Katzen. Der König ging in die Hocke und stellte fest, dass er in den Boden sank. Rasch richtete er sich wieder auf und schwebte nach oben. Wenn ein Mann versuchte, sich der ätherischen Welt anzupassen, so gab es keine Hoffnung mehr für ihn, befand Varence. Nur nahe Verwandte und übersinnlich Begabte, hatte Tod gesagt. Es gab nicht viele entsprechende Personen im Schloss. Der Herzog fiel in die erste Kategorie, aber durch seinen unnachgiebigen Egoismus wurde er in übernatürlicher Hinsicht so nützlich wie eine Karotte. Was die anderen anging, nur Koch und Narr schienen sich zu qualifizieren. Doch der Koch verbrachte einen großen Teil seiner Zeit damit, in der Speisekammer zu weinen, weil er nichts braten durfte, was blutiger war als eine Pastinake. Und der Narr war ein solches Nervenbündel, dass Varence die Versuche aufgegeben hatte, sich ihm mitzuteilen. Eine Hexe. »Wenn Hexen nicht übernatürlich begabt sind«, dachte der untote König, »dann bin ich nur eine Wolke aus unsichtbarem Nebel.« Er musste eine Hexe ins Schloss locken. Und dann, er hatte einen Plan. Mehr noch, es war ein Plan. Er hatte Monate damit verbracht, ihn zu entwickeln, zu verbessern und zu verfeinern. Ansonsten konnte er ohnehin kaum etwas mit seiner Zeit anfangen. »Tod hat recht«, überlegte er. »Geister haben nur Gedanken.« Zwar hatte er sich während seines Lebens kaum Zeit für irgendwelche Gedanken genommen, aber da ihn die verschiedenen Bedürfnisse des Fleischlichen nicht mehr ablenkten, fand er nun Gelegenheit, die Freuden des Geistes zu genießen. Bisher waren seine kompliziertesten Pläne auf Bemerkungen wie »Lasst uns ausreiten und etwas töten« beschränkt gewesen. Doch jetzt nahm ein echter Plan Gestalt an, in Form einer Katze. »Komm, Miezekätzchen«, lockte er. Gribo bedachte ihn mit einem durchdringenden gelben Blick. »Katze«, fügte Varence hinzu, »beziehungsweise Kater.« Er trat zurück und winkte. Einige Sekunden lang hatte es den Anschein, als wolle ihm das Tier nicht folgen, doch dann beobachtete der König erleichtert, wie Gribo aufstand, gähnte und auf ihn zutappte. Es geschah nicht häufig, dass Gribo Geister sah, und deshalb brachte er dem großen, bärtigen und durchscheinenden Mann vages Interesse entgegen. Varence führte ihn durch einen staubigen Nebenkorridor und in eine Rumpelkammer, die unter anderem zur Lagerung mottenzerfressener Wandteppiche und alter Gemälde diente. Gribo sah sich kritisch um, nahm dann in der Mitte des Zimmers Platz und musterte den König erwartungsvoll.
»Hier drin gibt's viele Mäuse und so, weißt du?« sagte Varence. »Außerdem regnet's durch die zerbrochene Fensterscheibe, und du kannst auf den Teppichen schlafen. Tut mir leid«, fügte der untote König hinzu und wandte sich der Tür zu.
Damit war er während der vergangenen Monate beschäftigt gewesen. Als Lebender hatte er sich immer gut um seinen Körper gekümmert, und als Toter trachtete er danach, seine Struktur zu wahren. Er lehnte es ab, sich gehen zu lassen und ganz verschwommen zu werden. Einige Geister im Schloss stellten nur noch blasse Flecken dar. Varence machte sich eine eiserne Selbstbeherrschung zu eigen und übte in Gedanken, wodurch ihm beeindruckende gespenstische Muskeln wuchsen. Monatelang stemmte er Ektoplasma, und er war jetzt besser in Form als jemals zuvor, auch wenn es ihm an Leben mangelte. Schließlich begann er mit kleinen Staubflocken. Die erste hätte ihn fast umgebracht, sozusagen. Aber er gab nicht auf, nahm sich auch Sandkörner und sogar getrocknete Erbsen vor. Er wagte es nicht, die Küche aufzusuchen, amüsierte sich jedoch damit, Felmets Mahlzeiten zu versalzen, bis er sich zusammenriss. Der Herzog mochte zwar zur Spezies des menschlichen Ungeziefers gehören, aber es war trotzdem unehrenhaft, ihn zu vergiften. Jetzt lehnte er sein ganzes Gewicht gegen die Tür und versuchte mit jedem Mikrogramm des ätherischen Selbst so schwer wie möglich zu werden. Autosuggestiver Schweiß tropfte ihm von der Nase und verschwand, bevor er den Boden berührte. Grebo sah fasziniert zu, als an den Armen des Königs geisterhafte Muskeln wie korpulierende Fußbälle zitterten. Die Tür bewegte sich langsam, knarrte, beschleunigte und fiel mit einem dumpfen Pochen zu. Der Riegel rutschte in die Einfassung. »Jetzt muss es gelingen«, dachte Varence. Er konnte den Riegel sicher nicht allein beiseite schieben. Bestimmt kam eine Hexe, um nach ihrer Katze zu suchen, oder?